Hallo Werner.
Hallo Dominik, grüß dich.
Werner, du machst seit 40 Jahren Weinjournalismus. Gibt es noch irgendwelche Fragen zum Thema Wein, die dich noch wirklich überraschen können?
Ich glaube, es gibt hunderte, tausende Fragen, die mich wirklich überraschen könnten. Nur das sind die, die am seltensten gestellt werden. Also die üblichen kenne ich dann schon.
Okay, dann gucken wir mal, was heute kommt, denn ich habe viele Fragen für dich.
Oh.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Am anderen Ende der Leitung ist Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und Werner, Fragen an dich sind ja Bestandteil dieses Podcasts. Wir rufen ja immer wieder unsere Hörer dazu auf, uns Fragen einzureichen, Fragen zu stellen. Und weil zuletzt einige Fragen auf meiner Liste gelandet sind, haben wir gesagt, wir machen mal wieder eine ganze Episode dieses Podcasts nur mit Hörerfragen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Eine Frage, die schon etwas länger auf meiner Liste stand, Werner, die ist aber eigentlich immer aktuell und wir haben auch schon, muss man sagen, öfter mal darüber gesprochen. Niklas Summ möchte wissen, wie lässt sich denn geöffneter Wein am besten aufbewahren? Er sagt, er ist der Einzige bei sich im Haushalt, der Alkohol trinkt und da passiert es schon mal, dass in der Flasche was übrig bleibt. Was macht er damit? Wie bewahrt er die am besten auf?
Also das ehrt ihn erstmal, dass er die Flasche nicht in einem Zug zu Ende trinkt. Das wäre in der Tat zu viel nach der internationalen Gesundheitsorganisation. Also ja, logisch bleibt da was übrig. Ich glaube aber, viele Menschen machen sich zu viel Sorgen um angebrochene Weinflaschen. Mhm. Wir reden doch in der Regel nicht über Monate, die man die rumstehen lässt oder Wochen, sondern es geht um einen bis wenige Tage. Und wenn man so grob sagt, also ein Rotwein kann ohne weiteres 5 bis 7 Tage geöffnet sein. Ich sage gleich wie. Weißwein, da wird es schon kritischer. Das ist absolut klar. Da wird es nach 3 Tagen dann meistens schon kein Vergnügen mehr. Aber man kann was tun, um angebrochene Flaschen ein bisschen länger haltbar zu machen. Das erste ist, warum ist die angebrochene Flasche ein Problem? Weil da Sauerstoff drin ist. Und der Sauerstoff, der oxidiert Inhaltsstoffe des Weines und dann verändert sich der Wein. Ein bisschen ist das eine Turboalterung, wenn man so will. Mhm. Denn das Gleiche passiert auch bei der Lagerung im Keller, nur ganz, ganz langsam. Das hat also 2 Aspekte. Zum einen muss ich diese Reaktionen irgendwie abbremsen, wenn ich die Flasche offen habe. Und zum Zweiten könnte ich auf die Idee kommen, den Sauerstoff irgendwie zu verdrängen aus der Flasche. Und beides sind gängige Konzepte, um angebrochene Flaschen haltbar zu machen. Das erste ist, ab damit in den Kühlschrank, auch den Rotwein. Weil alle 10 Grad Temperaturunterschied verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Also wenn er 7 Grad hat im Kühlschrank und 17 draußen, dann habe ich doppelte Reaktion. Wenn ich 27 Grad im überheizten Wohnzimmer habe, dann habe ich nochmal eine Verdopplung daran anschließend der Reaktionsgeschwindigkeit. Deswegen
okay, Kühlschrank. Ab in den Kühlschrank damit. Mhm. Zweite Sache war, die du gesagt hast, Sauerstoff raus. Wie geht das?
Genau. Also da gibt es mehrere mehr oder minder professionelle Verfahren dafür. Man kann, das ist ziemlich einfach, die Flasche auffüllen sozusagen, wenn das zum Beispiel nur ein Glas rausgekommen ist, mit Glaskügelchen. Gibt es auch zu kaufen, so Glaskügelchen, dann füllt man das auf. Glas ist inert, das reagiert nicht mit dem Wein. Logisch, sonst würde die Flasche das ja auch tun. Und dann ist die Flasche wieder voll sozusagen.
Und also der Sauerstoff draußen.
Und der Sauerstoff draußen. Mhm. Man kann den Sauerstoff auch verdrängen. Da gibt es Systeme, bei denen man Gase einfüllt, Argon oder auch Stickstoff oder CO2, alles schwere Gase, schwerer als Luft. Und die kann man sozusagen da reinfallen lassen. Die sind wirklich schwer und gehen nach unten und drücken die Luft nach oben raus. Und dann ist da kein Sauerstoff mehr drin. Kork drauf, fertig ist der Lack.
Klingt aber ein bisschen kompliziert. Ich stelle mir vor, man könnte auch eine einfache Möglichkeit wählen, nämlich einfach in eine kleinere Flasche umfüllen und dann den Korken wieder drauf.
Gute Idee. Bei Rotwein kann man das durchaus machen. Bei Weißwein kommt es ein bisschen drauf an. Beim Umschütten nämlich ist natürlich der Luftkontakt besonders hoch. Mhm. Und deswegen, geht. Mache ich auch manchmal, wenn es nur für einen Tag ist, sicherlich eine gute Wahl, kann sehr gut funktionieren. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, genau, es gibt so Profisysteme, bei denen man die Luft rauszieht, also so eine Art Vakuum erzeugt, das dann auch ein Ventil drauf, man hat eine Pumpe und dann pumpt man das alles ab. Auch dann ist nicht mehr, zumindest nicht mehr so viel Sauerstoff da drin.
Okay,
Also das kann man alles machen, aber nochmal zusammenfassend, eine Flasche, auch selbst Weißwein im Kühlschrank für eine Nacht sollte eigentlich nie ein echtes Problem sein.
und für längere Zeit, dann habe ich jetzt gelernt, Temperaturen runter, Sauerstoff raus, so kann man den Wein länger trinkfähig halten.
Exakt das. Und wenn man eben nicht auf die Idee kommt, das auf lange Zeiten auszudehnen, dann ist das auch nicht wirklich ein Problem.
Wir kommen zu einer anderen Frage, die uns erreicht hat, von unserer Hörerin Renate Blum. Sie hat uns gleich mehrere Fragen geschrieben. Zwei davon wollen wir hier mal behandeln. Erste Frage. Sie fragt, warum schmecken mir Weine je nach Jahreszeit unterschiedlich? Werner, hast du eine Erklärung dafür?
Oh ja, nicht nur Weine schmecken nach Jahreszeit unterschiedlich, sondern alles schmeckt nach Jahreszeit unterschiedlich. Tatsächlich ist es so, dass warme Luft mehr Wasserdampf enthält und da sind auch mehr Aromamoleküle unterwegs sozusagen. Alles ist aromatischer. Wir haben einfach im Sommer eine Fülle an Gerüchen. Das liegt nicht nur daran, dass objektiv mehr da wären, sondern es sind objektiv mehr Aromastoffe in der Luft unterwegs. Und das gilt eben auch für Wein und deswegen ist unser Empfinden, das im Wesentlichen ja ein Geruchsempfinden ist, besonders intensiv im Sommer. Im Winter, da fehlen uns diese starken Eindrücke und dann nehmen wir sie auch noch schwächer wahr, weil im Winter eben durch das mangelnde Licht das limbische System, das die Gerüche verarbeitet, nicht so aktiv ist. Und das kann man ganz wesentlich dann nur triggern, indem man sehr aromatische Weine im Winter zum Beispiel nimmt, kräftigere, vollere, so wie wir im Winter eben auch fetteres, stärker gewürztes Essen mögen. Also das sind Dinge, die ganz nachvollziehbar sind, für die es auch wissenschaftliche Gründe gibt. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Wein.
Also Renate Blum kann mitnehmen, sie bildet sich das nicht ein, sondern es gibt wirklich Erklärungen dafür. Und das ist so, dass sie in Riesling im Sommer anders schmeckt als im Winter.
Absolut.
Frau Blum hat noch eine zweite Frage. Vielleicht kannst du die kurz beantworten. Sie will nämlich wissen, sollte ich mich von Weinbewertungen in Gourmillot, Vinum, Falstaff etc. beeinflussen lassen oder kann ich die einfach ignorieren? Was sagst du?
Das ist eine super Frage. Also beeinflussen ist so ein Ding. Ich würde sagen, man soll sich anregen lassen. Also ich finde das immer interessant, was da geschrieben ist. Und das kann ein Anlass sein, mal einen Wein zu probieren, der da interessant beschrieben ist. Oder man kann abgleichen, empfinde ich das denn genauso? Und bitte keine Zurückhaltung. Jeder von uns hat seinen eigenen Geschmack und sein eigenes Empfinden. Man muss die Auffassung von Weinjournalisten nicht teilen. Absolut nicht. Zumal, und das will ich dazu sagen, wenn sie hier Gummio oder Vinum oder Falstaff und ich weiß nicht was anspricht, das sind in aller Regel Verkostungen, bei denen die Verkoster wissen, was sie trinken. Es gibt sogenannte Blindverkostungen, da weiß man das nicht. Da werden die Weine also stehen für sich. Der Tester weiß nur die Sorte und das war's. Bei den journalistischen Formaten, bei den Weinführern, da spielt natürlich auch die persönliche Note sozusagen eine immense Rolle, die Vorliebe des Weinjournalisten. Das sind schon Bewertungsmaßstäbe, die unter Weinkennern einigermaßen intersubjektiv sind. Objektiv will ich nicht sagen, aber die kann man zwischen den Weinkennern nachvollziehen. Aber sie sind eben sehr speziell, während diese Blindverkostungen in der Regel eher so eine Art mittleren Geschmack abgeben. Das heißt, die Blindverkostungen sind eine gute Versicherung gegen wirklich schlechte Weine in aller Regel. Die Weinführer, da muss man den Geschmack auch der Tester kennen und für sich selbst rausfinden, gutiere ich das auch oder habe ich ganz andere Präferenzen? Und das ist eigentlich das, was man da an der Stelle machen kann und sich ansonsten eben auseinandersetzen mit den Anregungen, die die einem geben. Man lernt da, wenn man das sich anguckt, immer wieder Weine kennen, wo man sagt, den muss ich unbedingt probieren. Das ist ja so spannend, was der da schreibt und so eine interessante Sache muss ich mal unbedingt probiert haben. Das ist für mich der Wert solcher Weinführer.
Aber entscheidend ist, dass man sich eben nicht solche Urteile aufdrücken lässt, sondern dass man die nimmt
genau.
als Anregung. Aber letztlich ist der eigene Geschmack immer das, was wirklich zählt, ob mir ein Wein schmeckt oder nicht.
Genau, diese Weinführer haben natürlich auch einen finanziellen Wert, wenn man so sagen will. Also der Urvater dieser Bewertung, nicht von der Bedeutung her, meine ich, nicht vom Alter her, war ja Robert Parker mit seinem Weinadvokat, der tatsächlich einige Weingüter weltweit in ungeahnte Höhen im Verkauf gebracht hat, einfach weil die Tatsache, dass er die hoch bewertet hat, dazu geführt hat, dass weltweit die Nachfrage nach diesen Weinen immens geworden ist und die Preise durch die Decke gegangen sind. Das sind dann reine Geldanlagen. Da geht es nur darum, ich habe 50, 100 Punkte Weine im Keller. Ja. Und dafür wird jeder Preis gezahlt. Und das muss man gar nicht nachvollziehen können. Ich glaube, diese Weine werden den normalen Kunden oft gar nicht so schmecken wie ein vernünftig gemachter, mittelpreisiger Wein.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wollen wir an der Stelle einen kurzen Dank loswerden an einen anderen Hörer, nämlich Ulrich Völker. Wir hatten ja hier in der letzten Episode so einen kleinen Aufruf gestartet. Wir haben über Rebsorten in Rheinland-Pfalz gesprochen und Werner, du hast gesagt, eine Rebsorte, die dir hier bei uns noch nie begegnet ist, ist der Mourvèdre. Und Ulrich Stimmt. Völker hat uns daraufhin wirklich eine Mail geschickt und einen Link geschickt zu einem Winzer in der Pfalz, der Mourvèdre anbaut. Also diese Rebsorte gibt's auch bei uns. Werner, hast du vor, diesen Wein zu probieren in nächster Zeit mal?
Also wenn ich da mal hinkomme, vorbeikomme, unbedingt natürlich. Ich bin ein großer Fan von solchen Exoten. Da steckt immer eine Geschichte dahinter. Und was sollen wir Journalisten machen, wenn wir keine Geschichten zu erzählen haben? Wäre ich ja blöd, ne?
Also nochmal herzlichen Dank an Ulrich Völker für diesen Hinweis. Wir haben noch eine nächste Frage, die wir behandeln wollen. Aber bevor du die beantwortest, hören wir uns zuerst einen Weinmann von dir an. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen dein Name. Und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge deines SWR1 Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht es um einen Wein, dessen Herstellung einen Hörer besonders interessiert.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Manfred Manns Earthband hat ihn berühmt gemacht, den Mighty Quinn. Auch wenn der Song eigentlich ja von Bob Dylan ist. Nein, sie sind jetzt nicht in der falschen Kolumne gelandet. Es geht nicht um die größten Hits aller Zeiten. Es geht um Mighty. Da haben offenbar die Leute von der Weinbeat-Manufaktur, einer Winzergenossenschaft in der Pfalz, den Liedtitel als Vorbild genommen für ihren 2019er Mighty Red. Und den testen wir heute. Gekauft bei Globus für 5,99. Der mächtige Rote ist erdbeerrot und riecht nach Kirsche, rohem Fleisch und etwas Zimt-Schokokuchen. Weich, aber für Rotwein ungewöhnlich prickelnd, CO2-lastig auf der Zunge. Sonst viel reife Kirsche, süßes Pflaumenmus, keine Ecken und Kanten, doch vielleicht etwas grünes Holz. Aber sonst ein schön gemachter Easy-Drinker. Voll und rund, 13,5% Alkohol. Aber Mighty wäre schon was anderes in meiner Vorstellung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er aus den großen Bordeaux-Sorten Cabernet Sauvignon und Merlot gemacht ist. Preis-Leistung stimmt trotzdem. Den Wein scheint es aber bei den Genossen selbst gar nicht zu geben. Da gibt es die Sorten jeweils getrennt. Die Cuvée von beiden scheint für den Handel gemacht. 2019er Mighty Red von der Weinbeat-Manufaktur in der Pfalz bei Globus 5,99.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Eine Cuvée hast du hier getestet, Werner, und da schließe ich mal sofort die Frage von Sascha Schäfer an, die uns erreicht hat. Er schreibt nämlich, er wüsste gern ein paar Details zur Herstellung von Cuvées. Und da muss man vielleicht nochmal sagen, eine Cuvée ist also kein rebsortenreiner Wein, sondern ein Verschnitt mehrerer Weine. Was heißt, wenn wir jetzt zur Herstellung kommen, Verschnitt ganz praktisch? Wie geht das? Wie verschneidet man Weine miteinander?
Indem man fertige Weine mischt. Das ist die Regel. Also das wird nicht irgendwie zusammen gekeltert. Das hat man früher gemacht im gemischten Satz. Das macht man bei einigen Spezialitäten. Sondern man baut Weine aus. Oft eben sind das dann kleinere Fässer. Und probiert diese Fässer und probiert Mischungen dieser Fässer. Also streng genommen, wenn man in kleinen Fässern ausbaut, wo die Weine sich auch sehr unterschiedlich entwickeln können, ist selbst die Mischung eines Weins aus immer der gleichen Sorte eine Cuvée, weil man mehrere Fässer zusammenbringt. Und das Endergebnis ist anders als die Summe der Teile. Und das gilt eben für mehrere Sorten dann ganz und gar.
Wie habe ich mir praktisch vorzustellen? Der Winzer, die Winzerin geht mit einem Glas durch den Weinkeller und hält unter drei Fässer das Glas, lässt ein bisschen was reinlaufen, probiert und am Ende sagt er, ja, das ist eine super Cuvée. Ich glaube, das ist es nicht, oder?
Na, es ist nicht so weit davon weg. Mhm. Also man hat eine Vorstellung im Kopf, was man machen will. Es gibt ja auch Vorbilder, ganz einfach, bewährte Mischungen zum Beispiel. Und dann holt man tatsächlich, lässt man nicht laufen, sondern bei diesen kleinen Fässern muss man das mit einem Weinheber raussaugen oben und macht sich zum Beispiel ein Messglas voll und probiert dann in mehreren Gläsern unterschiedliche Mischungen, unterschiedlicher Fässer, unterschiedlicher Sorten. Und variiert die Mischungsverhältnisse und probiert so lange, bis man ja findet, dass das Ergebnis mehr ist, besser ist als ein einzelner Wein, den man da reingetan hat. Wenn ich einen Wein habe in einem Fass, von dem ich nachher sage, okay, der ist besser als alles, was ich nachher im Verschnitt in der Cuvée erzeugen kann, ja, dann muss man das abfüllen und verkaufen, ne? Aber sehr häufig ergänzen sich Sorten. Also hier hatten wir es mit der klassischen Bordelaiser Cuvée zu tun, also aus Bordeaux, Cabernet Sauvignon und Merlot. Da kommt noch Cabernet Franc oft dazu, ein bisschen Carmenère oder sowas. Aber Cabernet und Merlot werden sehr gerne auch international verschnitten. Warum? Der Cabernet ist der kernigere von beiden, hat mehr Säure, hat mehr Struktur, mehr Gerbstoff. Der Merlot bringt eine weiche Frucht tendenziell ein. Und beides zusammen bedeutet, dass man quasi einen Athleten im italienischen Designeranzug hat. Also ich habe diese athletische Struktur vom Cabernet und das tolle Outfit vom Merlot. Und das ist besser als der nackte Athlet oder nur der Anzug.
Und die Winzer, die eine Cuvée herstellen, die haben vorher schon ein Bild im Kopf, was sie am Ende haben wollen. Und danach mischen sie oder mischen die und überlegen, was ergibt das am Ende für ein Bild? Also wie ist da das Vorgehen? Mhm.
Also ich meine, man muss ja eine Idee haben, sonst trinkt man sich oder probiert man sich ja zu Tode. Also man kann nicht jedes Fass mit jedem in jedem Verhältnis mischen, sondern ich muss ja schon ungefähr eine Idee haben, doch was ich da machen will. Das war sicher historisch anders. Früher hat man einfach der Not folgend Cuvées gemacht. Also ganz ursprünglich ist das der gemischte Satz. Das heißt, man hatte schon in den Weinbergen all die Sorten zusammen und hat die zusammen gekeltert, nicht Rebsorten rein, einfach weil in den Zeiten, in denen man kaum Pflanzenschutz betreiben konnte, die Jahrgangsunterschiede riesig waren, vieles verfault ist oder nicht reif geworden ist. Da hatte man in der Mischung all der Sorten immer irgendetwas, was am Ende trinkbar war. Mhm. Und das hat sich in der Cuvée sozusagen fortgesetzt. Man hat dann zwar einzeln ausgebaut, aber hat gemerkt, oh, der ist ja furchtbar sauer und der andere, der hat sonst irgendwas, ist nicht ganz perfekt. Und dann hat man die zusammengetan und gesagt, okay, so kann man es trinken. Und das ist eben aus dem so kann man es trinken zum so wird es richtig gut geworden und so funktionieren Cuvées. Im Süden zum Beispiel, Südfrankreich, auch so ein Klassiker, diese südlichen Rhone-Geschichten mit Grenache, Saint-Saud, Syrah, das sind so Sorten, die dort immer schon angebaut wurden und immer schon auch in eine Cuvée zusammengefasst wurden.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Winzer müssen vorher schon so eine Idee im Kopf haben, was sie da eigentlich zusammen verschneiden wollen. In diesem Fall von dieser Cuvée, die du hier getestet hast, hast du gesagt, eigentlich passt der Name, also Mighty, am Ende nicht zum Ergebnis. Also da ist ja offenbar was schiefgegangen, entweder in der Namensgebung oder bei dem Mischungsverhältnis. Wie erklärst du dir das?
Es ist ja immer eine subjektive Geschichte. Mhm. Also unter mächtig stelle ich mir eben wirklich was anderes vor als nur kräftig. Mhm. Ja. Mächtig, da hätte ich schon von allem viel erwartet. Ne? Und dazu war er einfach ein bisschen zu süßlich und zu gefällig. Und
also wenn du im Keller dabei gewesen wärst, du hättest mehr Cabernet Sauvignon dazu gegeben, weniger Merlot. Ist das so einfach?
Nein, ich glaube, das ist wirklich die Frage des Namens. Mhm. Das ist einfach ein Anspruch, der hoch ist. Der war als Cuvée erwartbar und gut gemacht, da kann man gar nichts gegen sagen. Der Name ist halt großspurig, sag ich mal.
Eine Frage habe ich noch zur Herstellung von Cuvées. Müssen die eigentlich auch eine gewisse Zeit zusammen sein, zusammenliegen im Fass oder in der Flasche, um dann auch das Zusammenspiel voll zu entfalten? Oder ist das von dem Moment an, wo die beiden Weine zusammenkommen, schon fertig?
Also die sind zunächst mal fertig, wenn sie zusammenkommen, aber eine Cuvée entwickelt sich natürlich wie jeder normale Wein, Flaschenwein auch. Und bei der Cuvée kann das durchaus in zwei Richtungen gehen, weil die sich sehr unterschiedlich entwickeln. Und es kann durchaus sein, dass sie sich nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Hörerfragen. Und wir machen das jederzeit gerne wieder. Die Liste für neue Fragen ist hiermit geöffnet. Trocken bis Lieblich @swr.de ist unsere Adresse, trocken bis lieblich in einem Wort @swr.de, und wenn sich dann wieder ein paar Fragen gesammelt haben, dann machen wir gerne wieder eine solche Sendung. Werner, ich habe am Anfang gefragt, was dich noch überraschen kann. War eine überraschende Frage für dich dabei oder alle schon mal da gewesen?
Also da denke ich jetzt, das waren wichtige Fragen, aber keine wirklich überraschenden.
Aber auf jeden Fall welche, über die man immer wieder reden kann, oder? Haben wir gemerkt.
Und muss, weil das halt wirklich relevante Fragen sind. Ich meine, überraschende Fragen für mich sind wahrscheinlich sehr ausgefallene Fragen.
Okay, danke schön.
Ciao.